Hallo Jona.
Hallo Jenny.
Wir haben es ja in der letzten Folge schon angekündigt. Wir besprechen heute oder beziehungsweise wir nehmen uns heute eurer Kritik an und klären Fragen, die gekommen sind, weil die letzte Folge dann doch ein bisschen lang geworden ist. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Möchtest du, also du hast jetzt die Fragen, ne? Ich habe die jetzt nicht. Du bist hier der Fragenbeauftragte heute.
Soll ich vorlesen?
Die Fragenbeauftragte. So, jetzt richtig.
Okay. Ein Kommentar einer Person, ich weiß nicht, ob Zuhörerin oder nicht, egal. Ein Kommentar einer Person. Ein Rollenspiel inszenieren, anstatt einen echten Dialog mit bedürfnisorientierten Trainerinnen zu führen, wirkt ehrlich gesagt wie eine gezielte Polarisierung statt ein echter Diskurs. Und wenn dann zu Beginn des Podcasts schon abgestritten wird, dass es zahlreiche Studien zur Bindungsforschung zwischen Mensch und Hund gibt, frage ich mich, welche Grundlage soll dieses Gespräch in Anführungsstrichen überhaupt haben? Da braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr keine Trainerin findet. Punkt, Punkt, Punkt. Wer wissenschaftliche Erkenntnisse leugnet, schafft doch keine Basis für einen Austausch. Also auf den Punkt mit der Bindung möchte ich eingehen. Da stecken ja jetzt ganz viele Sachen drin. Also erstmal können wir uns darauf einigen, dass es nicht sehr konstruktiv geschrieben ist. Was okay ist, wir gehen das einfach alles mal durch. Ich würde gerne den Punkt mit der Bindung, weil den habe ich in der ersten Folge auch aufgeführt, besprechen. Da kam dann auch nochmal, ich hatte darauf übrigens geantwortet, danke für dein Feedback. Eventuell gehen wir auf deinen Kommentar in einer weiteren Folge ein, wenn es reinpasst. Also ihr seid jetzt hier, das heißt, es passt rein. Und daraufhin kam nochmal der Kommentar, vielleicht klärt ihr dann auch nochmal auf, dass Bindung sicherlich nicht, in Anführungsstrichen, nur eine Unterform der Beziehung ist. Das ist einfach unterkomplex und wissenschaftlich inkorrekt.
Und den ersten Teil der Frage mit den Rollenspielen, den haben wir ja in der letzten Folge schon doll beantwortet. Ich glaube, den können wir überspringen.
Okay, also hört da sonst gerne nochmal rein. Dann ist der nächste Teil. Und wenn ihr dann zu Beginn des Podcasts schon abgestrichen wird, dass es zahlreiche Studien zur Bindungsforschung zwischen Mensch und Hund gibt, frage ich mich, welche Grundlage soll dieses Gespräch überhaupt haben? Da würde ich gerne zu sagen, du kannst gerne ergänzen, wir haben nicht abgestritten, dass es Studien und Forschung zum Thema Bindung zwischen Mensch und Hund gibt. Mein Take ist lediglich, dass ich sage, das Wort Bindung ist an der Stelle in der Mensch-Hund-Beziehung falsch eingesetzt und gehört da überhaupt nicht hin. Und wenn man dann Studien zum Thema Bindung mit Menschen und Hund macht, dann hat man einfach einen anderen Bindungsbegriff als ich. Das habe ich auch gesagt, das ist meine Definition. Und ich kann euch jetzt auch gleich nochmal darlegen, wo die herkommt. Genau, also man kann den Bindungsbegriff nicht eins zu eins auf die Mensch-Hund-Beziehung anwenden. Und weil wir da oder aus verschiedenen Gründen mache ich das nicht gerne. Die habe ich auch ausgeführt in der ersten Podcast-Folge. Da habe ich euch ein bisschen was zu erzählt. Auch meinen persönlichen Hintergrund mit dem Blick jetzt gerade als Mama auf das Thema Bindung. Das ist so der Punkt, weswegen wir uns dagegen entschieden haben, von Bindung zu sprechen und von Mensch-Hund-Beziehung sprechen. Und ja, weil das dann einfach auch nicht ganz korrekt ist. Und man könnte natürlich jetzt jedes Mal sagen, bindungsähnliche Beziehung, das könnt ihr gerne tun, das wäre dann korrekt, weil natürlich gibt es Ähnlichkeiten oder man kann Oxytocin messen und solche Geschichten, aber es ist eben nicht eins zu eins übertragbar. Und dazu würde ich, da habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen was rausgesucht, habe auch noch mal mit einer Psychotherapeutin geschrieben und gefragt, wie sie das sieht. Und sie hat mir da auch zugestimmt und nochmal eine Quelle genannt. Also ich habe hier einmal aufgeschlagen www.spektrum.de, Lexikon der Psychologie. Und dort steht Bindung, emotionale Verbundenheit der Eltern mit ihrem Kind. Ich würde das Ganze nochmal ein bisschen umformulieren mit ihrer primären Bezugsperson. Weil natürlich Bindungen auch zu nicht leiblichen Eltern oder primären Bezugspersonen aufgebaut werden können. Und dann geht es weiter in der Definition oder in diesem Lexikon-Eintrag, den ihr auch online finden könnt, nochmal um John Bowlby Und da sind diese Begriffe entstanden, Bindungsverhalten des Säuglings um Attachment und Bonding, dass es da sozusagen zwei Gegenstücke gibt. Und das Attachment ist eben das, was das Bindungsverhalten, was vom Säugling ausgeht. Und die elterliche Fürsorge ist das Bonding und das geht eben so aufeinander ein. Dann wird da auch nochmal das, was wir auch im Studium gelernt haben, also in der HundetrainerInnen-Ausbildung und wahrscheinlich in jeder HundetrainerInnen-Ausbildung irgendwann mal gelehrt wird und bestimmt auch ganz viele von euch schon mal gehört haben, sind diese Tests, diese Strange Situation Tests von Mary Ainsworth, wo dann Bindungen in verschiedene Punkte einkategorisiert worden sind. Sichere Bindung, unsicher vermeidende Bindung und unsicher ambivalente Beziehungen und so weiter. Also dass diese Kategorien, in die man dann Bindungen steckt, darüber könnte man jetzt auch eine ganze Podcast-Folge machen, über die ganze Bindungsforschung. Aber das sind so, also Bowlby und Ainsworth sind so die zwei Namen, die man immer als erstes erstmal da hört. Und da ging es wirklich halt immer um die Eltern-Kind- beziehungsweise Beziehung zwischen primärer Bezugsperson und Kind. Und was Dana mir auch nochmal geschickt hatte, war die Definition von Karl-Heinz Pritsch, der in Deutschland sozusagen als der Bindungspapst gehandelt wird oder gesehen wird. Und nach der Definition sagt er, die Bindung zwischen Mutter und Kind innerhalb dieses Systems unterscheidet sich von Beziehungen dadurch, dass Bindung lediglich als ein Teil des komplexen Systems der Beziehung verstanden wird. Also das nochmal zum Kommentar. Bindung ist sozusagen ein Teil von Beziehung. Und dort sagt er auch nochmal nach Bowlby, also den ich auch eben schon genannt hatte, stellt das Bindungssystem ein primäres, genetisch verankertes, motivationales System dar, das zwischen der primären Bezugsperson, ich finde es gut, dass er das so nennt, und dem Säugling in gewisser biologischer Präformiertheit nach der Geburt aktiviert wird und überlebenssichernde Funktionen hat. Und wenn wir diese Definition angucken, dann wird, finde ich, auch noch mal klar, warum für mich der Bindungsbegriff so fremd ist, wenn es um die Mensch-Hund-Beziehung geht, weil unser Hund mit seiner Hundemama eine Bindung bestimmt hat, aber nicht mit uns. Wir stillen unsere Hunde nicht, wir tragen unsere Hunde nicht am Körper, wenn sie in den ersten Wochen ganz klein sind und sonst was. Also die Abhängigkeit einer Eltern-Kind- oder Bindung oder einer Bindung zwischen primärer Bezugsperson und Kind ist einfach eine andere als die Beziehung, die wir zu unseren Hunden haben. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, es ist nicht 1:1 übertragbar. Und was ich super spannend fand, war nochmal Danas Blick darauf, weil, also als Psychotherapeutin, auch aus der Praxis gesprochen, hat sie gesagt, Menschen zeigen in meiner Wahrnehmung Bindungsmuster in Beziehungen. Diese sind nicht statisch, sondern flexibel und hängen von den individuellen Umständen und Dynamiken der BeziehungspartnerInnen ab. Weil ich dann auch nochmal Dana gefragt hatte, wie ist es denn? Könnte man jetzt sagen, ich habe eine Bindung haben Erwachsene Bindungen zueinander? Und das ist ja dann, wäre ja nach der Definition eben auch nicht so. Und das hat sie dadurch bestätigt, so wie ich das verstanden habe, dass sie sagt, nein, aber man greift eben auf Bindungsmuster zurück. Also wenn man jetzt nach diesen Bindungsmustern gehen wollen würde, nach diesem Strange Situation Test, ich glaube, das ist alles noch ein bisschen komplexer vielleicht, als das jetzt irgendwie so in einfache Kategorien einzuteilen, aber keine Ahnung, da lehne ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster, das wissen andere besser. Aber dann könnte man halt hergehen und sagen, in der Beziehung mit Partner zeigst du teilweise unsicher vermeidende Bindungsmuster. So würde man das dann formulieren. Und was sie auch noch gesagt hat, war, ich lese einfach vor, was sie geschrieben hat. Ich glaube schon, dass man Aspekte der Bindungstheorie auf Hund-Menschen übertragen kann, aber auch nur Aspekte, da stimme ich ihr vollkommen zu. Zum Beispiel reagieren Menschen sicherlich korrespondierend mit ihren Bindungsmustern in ihren Beziehungen zu ihren Hunden. Und das finde ich einen total spannenden Punkt, der in unserer Arbeit ja auch immer wieder sehr relevant ist. Und weiter sagt sie, Gleichzeitig haben wir ja hündische Bindungsmuster gar nicht so eingeteilt wie die menschlichen und können daher ja nur von interspezifischen Begegnungen und Beziehungen sprechen. Mir ist zumindest nicht bekannt, dass jemand systematisch hündische Bindungsmuster erforscht hätte, wie das beim Menschen der Fall ist. Ja, also da an der Stelle nochmal danke an Dana. Und das finde ich insgesamt einen spannenden Aspekt, dass man, wenn man das schon versucht, so dieses Thema Bindung auf die Mensch-Hund-Beziehung zu gucken, wo das reinpasst, dass man da merken kann, dass natürlich, wenn wir verschiedene Bindungsverhalten erfahren haben als kleines Kind mit unseren primären Bezugspersonen, dass es sein kann, dass das in der Mensch-Hund-Beziehung auch wieder rauskommt. Also wenn wir zum Beispiel unsicher sind, unsicher gebunden sind, dass wir vielleicht dann auch Sorgen haben als Mensch, oh, vielleicht mache ich nicht genug für den Hund, vielleicht hat er mich dann nicht lieb oder so, sodass wir ja Hunde häufig auch benutzen für als sehr große Projektionsfläche, weil wir ja so eine enge Beziehung mit dem Sozialpartnerhund haben, dass natürlich auch unsere eigenen Bindungserfahrungen an der Stelle rauskommen können. Und das zum Beispiel auch ein Thema ist, was man in der Psychotherapie besprechen kann.
Ja, ist auf jeden Fall ein spannender Take. Und was ich nochmal zur Wissenschaft sagen möchte, weil es ja hieß, dass wir wissenschaftliche Studien leugnen, ist es so, dass selbst wissenschaftliche Studien, ich habe bis jetzt noch keine gefunden. Wenn, ihr könnt mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber es gibt keine wissenschaftliche Studie, wo steht, dass die Mensch-Hund-Bindung zu 100% so ist wie eine Mutter-Kind-Bindung, Eltern-Kind-Bindung, primäre Bezugsperson-Kind-Bindung. Das gibt es nicht. Selbst in den wissenschaftlichen Studien wird immer von ähnlichen Bindungen gesprochen. Ich habe jetzt einfach mal kurz PubMed angeschmissen.
Was ist das?
Das sind Datenbanken, wo wissenschaftliche Studien, wo man die suchen kann. Deswegen, also wie Google, nur halt für wissenschaftliche Studien. Das ist Google Scholar. Aber ich arbeite am liebsten mit PubMed, weil in Google Scholar halt jeder Ramsch drin ist. Und deswegen PubMed. Naja, auf jeden Fall habe ich da einmal eine kurze Suche gestartet und habe dann hier ein Review-Artikel gefunden. Wenn ich nicht zu faul bin, was ich wahrscheinlich sein werde, werde ich den auch in die Shownotes packen. Aber also ich kann einmal sagen, ein Review, das ist von Payne, Bennett und McCreevy. Also jetzt McCreevy auch ein Name, den man so kennt. Das heißt Current Perspectives on Attachment and Bonding in the Dog-Human Diet. Da habe ich mir jetzt wirklich, ich habe das Review jetzt nicht gelesen, weil ganz ehrlich, ich habe schon sehr viele Paper zu Bindungen gelesen und sind jetzt auch alle, ich finde es einfach auch nicht so spannend. So. Jetzt ist es raus. Ich finde Mensch-Hund-Bindung wissenschaftlich gesehen einfach nicht so spannend. Ich finde es gut, dass gemacht wird und dass da Leute gibt, aber ist jetzt nicht das erste Paper, was ich lese. Und hier steht auch ganz deutlich drinne mal wieder, man geht davon aus, dass die Hund-Mensch-Diade ähnliche Bindungen aufweist wie die Beziehung zwischen menschlichen Bezugspersonen und Kleinkindern. Also auch wieder das Wort ähnlich. Zitat Ende.
Ja, voll. Und warum, wenn man so sagt, ach ja, aber da könntet ihr doch einfach mal ein bisschen großzügiger sein, das ist doch ähnlich und so weiter. Warum ich da trotzdem so drauf beharre oder warum es mir ein Anliegen ist, das Thema, die Beziehung zu meinem Kind. Ich halte es für gesund, dass die eine andere ist als zu meinem Kind.
Jawohl, stimme ich dir zu. Bitte.
So, und das ist mein absolutes Herzensthema und ich will da jetzt nicht zu sehr ausschweifen, weil ich überlege die ganze Zeit, wie kann ich dazu noch einen Text schreiben,
ein Webinar
machen oder sonst sowas, weil dieses Thema bedürfnisorientierte Erziehung, das kommt ja aus der Kindererziehung, es wird ja jetzt gerne in der Hundeerziehung begrifflich auch eingenommen, ist ein wahnsinnig spannendes Thema, wo das den Ursprung hat. Spoiler, das kommt aus Amerika von so einem Kinderarzt. Und wie das Thema bindungsorientierte Erziehung oder bedürfnisorientierte Erziehung einmal bei Kindern verstanden wird. Da gibt es ja auch ganz viele Unterschiede, wie das dann umgesetzt wird. Da spricht aus mir so ein bisschen die Pädagogin-Tochter. wie ich das beobachten konnte und kann dann natürlich auch meine Eltern zu befragen. Dann auch die Frage immer, warum braucht man solche Begrifflichkeiten? Warum will man sowas in Kategorien packen, wie man arbeitet oder wie man ein Kind erzieht? Also welche Vor- und Nachteile hat es vielleicht, sich so selber so eine Kategorie auf die Fahne zu schreiben? Und dann auch der Take, was passiert, wenn wir diese Ideen der Kindererziehung, die ja irgendwo eine Gegenbewegung auch zu autoritärer Erziehung sind, was passiert, wenn wir das auf Hunde übertragen und wo werden da komische Sachen projiziert und das mal so zu sezieren. Also jetzt wirklich nicht so gut, schlecht, sondern sich das anzugucken, wo kommt es her, was passiert da und was sind die Gefahren dessen, wie das vielleicht passiert. Und ja, also, ey, wenn ihr da Bock drauf habt, das in einem Webinar zu hören, ich will mega darüber abnörden und alle damit Webinar voll quatschen. Also, wenn sich irgendwer dafür interessiert, ich mach das sofort. Aber das ist halt mega viel Arbeit, weil natürlich man da viel im Hintergrund lesen muss und so, dass man das alles gut darstellt und da halt einfach der geschichtliche Aspekt eine Rolle spielt. Aber es wäre irgendwie sowas wie Kindererziehung versus Hundeerziehung, was sind Gemeinsamkeiten?
Also ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen, weil dann muss ich es nicht machen. Mit machen meine ich jetzt nicht das Webinar, sondern mich damit auseinandersetzen, weil mich die Thematik, wie gesagt, es gibt spannendere Dinge für mich, was Thema Hundeerziehung und Hunde angeht. Genauso wie Hunderassen, habe ich auch gar, also das ist super langweilig für mich. So, ich habe mich geoutet, ich finde Hunderassen super langweilig, das Thema. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du das machen würdest. Weil ich hätte gerne auch mehr Argumentationsgrundlagen. Deswegen mach das mal. Punkt.
Mache ich. Und ich habe, weißt du, warum ich so rumdruckse gerade? Ich habe immer die Sorge, dass es einfach niemanden so richtig interessiert. Aber vielleicht bringe ich es auch einfach noch dazu. Das Thema. Thema Vergleich zu Kindererziehung, zwischen Hundeerziehung und Kindererziehung. Warum habe ich das so sehr auf dem Zettel? Weil ich das in den Gesprächen mit den Menschen, in den Erstgesprächen und so weiter, total viel subtil mitschwingt. Und das ist, also ich finde, das ist so ein Thema, was komplett in der Hundeerziehung ganz oft subtil mitschwingt, weil wir von unseren eigenen Erziehungserfahrungen ganz emotional betroffen sind und diese Erziehungserfahrungen natürlich auch mit in die Erziehung von Hunden mit reinnehmen, was total logisch ist und was auch sicherlich nicht immer falsch ist, aber da passiert eben was, weil wir ein Mensch-Mensch-System mit einem Mensch-Hund-System übertragen, dass da Verschiebungen passieren. Und wenn man die aufdeckt und sich die anguckt, dann kommt da ganz Spannendes zum Vorschein, nämlich, dass man Hunde wirklich anfängt, als Hunde wahrzunehmen. Und damit meine ich nicht, sie unter ihrer Komplexität wahrzunehmen. Damit meine ich nicht, sie nicht als Sozialpartner wahrzunehmen. Damit meine ich wirklich, sie als Hunde wahrzunehmen und eine Offenheit dafür zu entwickeln, was Hundeerziehung bedeutet. Und das bedarf erstmal, dass man das aufdeckt. Weil das ist natürlich, also natürlich greifen wir auf die Muster zurück, die wir kennen. Ganz unterbewusst, immer wieder, emotional. Und wenn wir ganz viele Beiträge lesen von Vertrauen und Trennungsangst und Traumata und du sollst und Liebe und diese ganzen großen Wörter, dann ist es natürlich eine, ich hatte gerade einen Anruf eingehend, muss ich kurz einmal wegdrücken, dann ist es natürlich was, wo wir direkt, wenn wir das in einem Instagram-Beitrag lesen, direkt auf so einer emotionalen Ebene angesprochen werden, der wir uns vielleicht gar nicht so schnell entziehen können und dann sofort sagen, oh Gott, mache ich das gut genug mit meinem Hund, weil da einfach unsere persönlichen Erfahrungen mit reinspielen. Und das ist ja das, wogegen wir so ein bisschen kämpfen, mal zu sagen, zieht nicht im Marketing, wenn es um Hundetraining geht, alles direkt auf diese hyperemotionale Ebene, sondern lasst uns mal ein bisschen hier auf das Tier an sich gucken, auf die Fakten gucken, auf das Fachwissen gucken, auf die Genetik gucken, auf die verschiedenen multifaktoriellen Betrachtungen gucken, warum ein Verhalten zustande kommt, ohne jetzt nur die biologische Ebene mit einzubeziehen. Weil das wäre auch zu einfach. Wir sind nicht der Part, der sagt, es geht hier nur um Verhaltensbiologie.
Und jetzt muss ich noch mal pöbeln, kurz. Vielleicht an der Stelle Ich weiß nicht, ob du das schon mal die Erfahrung damit gemacht hast, aber ich habe sie auf jeden Fall schon gemacht. Und mir wurde auch von Leuten berichtet, dass sie auch die Erfahrung, also man von HundetrainerInnen berichtet, die auch die Erfahrung gemacht haben, dass man, wenn man in den Austausch geht, in die Diskussion geht und Fragen stellt, dann wird, also das ist meine Erfahrung, wurde ich schon von, weiß ich nicht, Force-Free, bedürfnisorientiert, R-Plus-TrainerInnen, so, um es korrekt zu gendern, wurde mir unterstellt, dass ich ein Kindheitstrauma habe und ja selber geschlagen wurde oder sonstige ähnliche Sachen und dass ich das doch mal aufarbeiten sollte und dann vielleicht anfange, über Hundeerziehung nachzudenken. Und das lass die Scheiße sein, ist extrem eklig, übergriffig. Und da muss ich mich einmal positionieren, das ist einfach nur übergriffig und scheiße. Weiß nicht, wie du das siehst, aber das sollte mal gesagt werden.
Ja, und das ist leider keine Einzelerfahrung. Ja, also das sind jetzt natürlich nicht alle. Es gibt in jeder Szene irgendwie komische Leute und Leute, die mehr gerade ausdenken können. Aber das ist jetzt kein Einzelfall so. Auch der Vergleich immer wieder, der manchmal mehr direkter formuliert ist, manchmal indirekter formuliert ist oder unterschwellig ein bisschen mitschwingt zwischen, das habe ich auch im Beitrag letztens gemacht, autoritäre Erziehung. Oder nee, das hatte ich in der ersten Podcast-Folge angesprochen, dass immer so ein bisschen diese Unterstellung ist von Hundetraining, was auch auf eine bedingte Hemmung setzt, gleichgesetzt wird mit autoritärer Erziehung. Und dann so ein bisschen mit so Dritte Reich Erziehungsmethoden von Kindern, die sich nur anpassen sollen und die zu Soldaten werden sollen und die nur über autoritäre Erziehung niedergemacht werden, klein gehalten werden sollen und so weiter. Dieser Vergleich, der schwingt häufig immer mal wieder mit und Gewalt und so weiter. Und das ist halt einfach, nee, Leute, darum, also ganz kurz, darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Es gibt noch was anderes als Force-Free und autoritäre Erziehung. Und wenn ihr neugierig seid, was es da anderes gibt, dann hört uns gern weiter zu.
Ja, wollte ich einmal kurz gesagt haben, falls du dich jetzt angesprochen fühlst, ja, und das auch schon mal Leuten geschrieben hast, lass es sein. Das ist einfach nur gemein.
Ja.
Gut, nächste Frage oder Kommentar. Könnte eigentlich schon eine eigene Folge werden hier. Wir sind bei 30 Minuten bei dieser Frage.
Ja, das ist schon eine eigene Folge. Okay, ich lese den nächsten Kommentar vor. Hallo ihr beiden, danke für den interessanten Podcast. Ich habe dazu eine Frage. Ihr erwähnt, dass bestimmte Hundesportarten mit, in Klammern, jagenden Hunden besser nicht ausgeübt werden sollten. Flyball, Frisbee, etc. leuchtet mir absolut ein, aber warum gilt das auch für Treibball? Ich bin nicht vom Fach und praktiziere es auch nicht, hätte das aber als eher harmlos eingestuft, weil es dabei auch viel um sauberes Arbeiten und Kooperation mit dem Menschen geht. Ist auch hier der Hormoncocktail zu krass oder weshalb eure Einschätzung? Da muss ich erstmal sagen, das ist deine Einschätzung. Ich kenne mich mit Treibball nicht wirklich gut aus.
Also da würde ich...
Und ich werde total interessiert, mir das mal anzugucken. So, also ich habe mir das auf YouTube mal angeguckt, aber ich bin keine Treibball-Expertin.
Ja, ich habe mir das selber noch nicht angeguckt, im Persönlichen, aber ich habe damit schon im Hundetraining Kontakt gehabt, wenn Hunde zu mir ins Training gekommen sind, also Kundinnenhunde, die eben Treibball praktiziert haben und dann aus Gründen bei mir im Einzeltraining waren. Und die kurze Antwort, weil du hattest ja gefragt, ist das bei Treibball genauso, Hormoncocktail? Und die kurze Antwort ist ja. Und die lange Antwort, die gibt es im, da einmal kurz Werbung, es gibt ein Video bei uns auf der Plattform, und das geht sehr lange, ist ein sehr langes Video zum Thema Beschäftigung und da gehe ich dann halt auch auf die unterschiedlichen Bereiche ein. Aber in der Kürze kann man sagen, es wird halt Jagdverhalten gefördert.
Mhm. Ja, also das Video ist sowohl für TrainerInnen wie auch für HundehalterInnen. Dann könnt ihr da in dem Video einen guten Überblick bekommen, was es so gibt und was Jenny auch aus der Lerntheorie teilweise so dazu sagt. Und wenn ihr HundehalterInnen seid, dann ist das Video dazu da, um zu gucken, was für eine Beschäftigungsform könnte denn vielleicht für mich und meinen Hund so sein, dass ich sie mal ausprobieren will, was wären Rahmenbedingungen davon und was ist überhaupt Beschäftigung, was ist der Unterschied zu Spiel oder zur Arbeit und was sind vielleicht Beschäftigungen oder was sind Beschäftigungen, die für mich und meinen Hund weniger sinnvoll sind und auch die Erziehung ein Stück weit kaputt machen können.
Mir ist noch gerade was eingefallen. Da war ja in der Frage das Argument, dass das ja gut strukturiert ist. Und das kann man ja theoretisch bei allem machen. Also das kann man ja auch beim Frisbee machen, das kann man sogar beim Ballspielen machen. Man kann das ja gut strukturieren. Aber wie schnell Hunde generalisieren, liegt nicht in unserer Macht. Das entscheiden die selber und die Gefahr ist gegeben, dass halt einfach sehr schnell generalisiert wird. Und das ist bei Jagdverhalten nicht so eine gute Idee.
Und ich würde sagen, 99,9% der Menschen sollten mit ihrem Hund nicht Ball spielen. Deswegen würde ich es auch immer insgesamt empfehlen. Und es gibt trotzdem vielleicht die 0,1%, die absolut wissen, was sie tun. Und mit diesem einen Hund, obwohl der drauf abgeht, können es tun. Das Problem ist nur, wenn man das sagt, dann denken jetzt viele, ah ja, dieser eine Mensch, der bin ja ich.
Und nein, so bist du nicht.
Genau, und deswegen wahrscheinlich nicht. Nee. Ne? Also mir fällt eine Person ein, wo ich das mir sagen auch würde, die damit umgehen kann.
Ich.
Also ich wär's nicht. Und ihr werdet nie erfahren, wer es ist. Gut, okay.
Ja, also man kennt ihn. Also meine kennt man nicht. Die ist nicht berühmt.
Meine schon. Berühmt auch nicht, aber meine schon. Okay, weiterer Take. Ich finde das Konzept des Podcasts wirklich interessant. Ich weiß aber ehrlicherweise nicht, welche Art der Gegenseite sich angesprochen fühlen soll. Das Triebstaumodell der Positivbubble zuzuordnen, wirkt auf mich befremdlich. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja TrainerInnen. Oh, ich liebe, wie unsere Community immer gendert. Oder? Geil. Vielleicht gibt es ja TrainerInnen, die das noch verfechten. Der Punkt mit dem Verhalten durchsetzen. Ich kann das Konzept verstehen, frage mich aber, an welchen Kriterien man festlegt, dass man jetzt durchsetzen kann. Die, in Anführungsstrichen, Gegenseite arbeitet da ja anders. Lässt sich das Durchsetzen von Verhalten auf alle Verhaltensweisen, die man von einem Hund haben will, übertragen? Ich kann mir das bei vielen Verhalten vorstellen, aber sehe da auch Verhaltensweisen, bei denen ich das total kontraproduktiv finde. Habt ihr da auch Ausnahmen, bei denen ihr trainierte Verhalten nicht durchsetzt, sondern anders trainiert? Es gab ein interessantes Projekt von Simon Prince mit Diensthunden, die gejagt haben, statt ihrer Arbeit nachzugehen und wieder trainiert wurde, dass sie eben nicht jagen. 1000 Wege führen ja nach Rom. Da steckt jetzt viel drin. Ich weiß gar nicht, konntet ihr dem folgen? Habt ihr jetzt alle abgeschaltet? cool, dass wir so lange Kommentare kommen. Da hat sich jemand doch richtig Gedanken gemacht. Wie cool erstmal, oder? Toll.
Und ich würde, wenn du das hörst, dich direkt bitten, vielleicht kannst du mir ja nochmal schreiben, weil du hattest gesagt, dir würden da welche einfallen, Verhaltensweisen einfallen. Sag nochmal kurz den Satz. Kannst du noch mal kurz einmal dahin springen?
Warte. Lässt sich das Durchsetzen von Verhalten auf alle Verhaltensweisen, die man von einem Hund haben will, übertragen? Ich kann mir das bei vielen Verhalten vorstellen, aber sehe da auch Verhaltensweisen, bei denen ich das schon kontraproduktiv finde.
Die würde ich gern wissen.
Ja.
Also nicht, dass ich das nicht auch so sehen würde, da gebe ich dir recht. Mir wird halt jetzt ad hoc nichts einfallen, aber wenn ich drüber nachdenke, würde das wahrscheinlich der Fall sein, aber mich würde, weil du hast das ja jetzt so geschrieben, dass also es kontraproduktiv ist, dass dir das da was einfallen würde, mich würde mal interessieren, welche das wären. Mhm. Völlig wertfrei.
Können wir ja nochmal eine Nachricht schreiben, nochmal nachfragen.
Schreib mir bitte.
Ja.
Please, gut. Wenn du das hörst.
Fangen wir mal ganz vorne an, dann haben wir den Anfang nämlich direkt aufgeräumt. Und zwar das Triebstaumodell der positiven Bubble zuzuordnen wirkt auf mich befremdlich. Ich habe einfach viele Beiträge gesehen, gelesen, wo von Jagdtrieb gesprochen wird, wo mit dem Triebstaumodell argumentiert wird. Das bedeutet nicht, dass jede Trainerin, die bedürfnisorientiert, R+, force-free, positive-only trainiert, das nicht auf dem Schirm hat, dass es keinen Trieb gibt, dass das widerlegt ist, dass wir immer über Verhalten und beim Jagen über eine Verhaltenskette sprechen. Aber es ist mir häufiger aufgefallen. Wenn jetzt aber jemand recherchieren würde über TrainerInnen, die auch Hunde hemmen, dann gehe ich davon aus, dass auch da viele TrainerInnen über Jagdtrieb sprechen würden und dass das auch auffallen könnte. Also das ist nicht jetzt einfach, nicht dieser Bubble zuzuordnen, es ist nur, wir vertreten ja uns und wir haben das halt anders auf dem Schirm mit dem Verhalten statt dem Trieb.
Genau, und wenn du jetzt eine Hundehalterin bist und den Podcast hörst, hier don't pressure. Also wenn du Leute zu mir ins Training kommen und die erzählen, dass ihr Hund einen Jagdtrieb hat, das ist mir scheißegal. Also ja, natürlich. Ihr dürft es gerne Jagdtrieb nennen und da wird auch nicht von mir eingegriffen, korrigiert. Aber wenn ich mit einer Kollegin spreche oder mit einem Kollegen, dann möchte ich, dass das sauber formuliert wird. Also sauber verstanden wird. Ich möchte da nicht Jagdtrieb hören.
Ja. Zumindest sauber verstanden. Also wenn jemand das komplett verstanden hat und trotzdem diesen Begriff nicht rauskriegt und sich ab und zu mal verplappert und dann nochmal Trieb sagt, weil er jetzt 20 Jahre Trieb gesagt hat.
Ne?
Genau, darum geht es nicht. Ja. Das Verstehen dahinter, darum geht es.
Genau.
Gut, den Teil haben wir abgehakt. Jetzt kommt das mit dem Durchsetzen.
Mhm.
Sollen wir nochmal generell erklären, was wir mit Durchsetzen meinen? Weil um jetzt die Zuhörer mitzunehmen, die jetzt da stehen und sagen, hä? Was meinen die?
Ja, mach mal.
Also in unserem Training geht es nicht nur darum, Hunde die ganze Zeit zu hemmen, das ist eine Sache, aber wenn wir ein Verhalten mehr werden lassen wollen, dann lernen wir das Verhalten an und wenn das gut angelernt ist, dann kommt irgendwann der Punkt, wo der Hund sich vielleicht für etwas anderes entscheidet, Stichwort selbstbelohntes Verhalten, es ist viel witziger weiter mit seinem Kumpel über die Wiese zu rennen, als über den eigenen auf den eigenen Rückruf zu hören, obwohl der kleinschrittig und super gut angelernt wurde, dann geht es in dem Prozess darum, nach den ganzen Vorstufen anlernen, festigen, in verschiedenen Kontexten und so weiter beibringen, dass man dann sagt, wir gehen jetzt auch ins Durchsetzen. Wir setzen das durch, dass du jetzt zu mir zurückkommst, wenn ich dich rufe. Und vorher wird auch nicht durchgesetzt, wenn ich Verhalten mehr werden lassen will. Genau.
Ja, da vielleicht ein Beispiel, das erwähne ich ziemlich oft in meinen Trainings. Das ist von Marin Grote. Vielen Dank an der Stelle, wenn du den Podcast überhaupt hörst. Ich grüße einfach mal. Hallo, ich grüße. So. Und das fand ich ziemlich gut, das Beispiel von Marin Grote. Und zwar, meine Mama hat mir früher mal die Uhr beigebracht. Und die hat so ein Pappmodell gehabt. Egal. Für das Beispiel hatte es meine Mama, die hatte so ein Pappmodell von so einer Uhr und dann hat die mir die Uhr beigebracht und irgendwann war das dann so, dass ich die Uhr lesen konnte, dann habe ich so eine tolle Flickflack-Uhr bekommen, hey 90er, und dann hat meine Mama mich ab und zu gefragt, hey Jenny, wie viel Uhr haben wir denn? Und dann habe ich ganz stolz auf meine Uhr geguckt und gesagt, 3:15. Und sie so, ja richtig, boah, du kannst ja die Uhr lesen, mega gut. So, und irgendwann war ich halt 16 und dann war ich auf einer Party und wir hatten ausgemacht, dass ich um 11 Uhr zu Hause sein soll. Und dann war ich aber nicht um 11 Uhr zu Hause. Und dann stellt euch mal vor, wie wäre das für mich als pubertierenden Teenager gewesen? Ich setze mich am nächsten Tag an den Frühstückstisch und meine Mama holt wieder dieses Pappmodell raus und sagt, guck mal Jenny, das ist eine Uhr. Und ich würde mir halt als Pubertier würde ich mir halt mega verarscht vorkommen, überhaupt nicht ernst genommen, weil es ja gar nicht darum geht, dass ich die Uhr nicht lesen kann, sondern ich wusste ganz genau, wie viel Uhr wir haben, aber ich habe mich halt einfach nicht an die Regeln gehalten und habe mich halt widersetzt. Und das begegnet mir im Hundetraining halt oft, dass Leute dann irgendwie den Super-Rückruf, den Jackpot-Rückruf, den Super-Duper-Funny-Spaß-Rückruf machen. Aber es geht irgendwann nicht mehr darum, dass die Hunde das nicht wissen, sondern dass die eben auch gelernt haben, weil Hunde lernen immer, die haben halt gelernt, ich muss ja gar nicht zurückkommen, denn der Rückruf ist ja bisher nur eine gute Option gewesen. Das ist ja einfach nur eine schöne Alternative, sich mal einen Keks abzuholen. Aber die haben ja noch nie gelernt, dass das halt verbindlich ist. Und das ist der Unterschied. Also wir gehen halt den Schritt weiter und sagen, ja, anlernen ist eine super Sache, Aber irgendwann wird auch mal Verhalten durchgesetzt und gesagt, auch wenn du keinen Bock hast, du musst zurückkommen, weil ich habe die Weitsicht als Mensch und wenn da eine dreispurige Straße ist und wir in Konflikte kommen, wenn ich dich zurückrufe und du sagst, ich würde jetzt gern weiterlaufen hinter dem Karnickel her und ich sage, es ist eine blöde Idee, ich würde gern, dass du zurückkommst, dann sollte an anderer Stelle auf jeden Fall schon mal geklärt worden sein, dass es keine Option ist, sich dem zu widersetzen und zu sagen, ich gehe meinen eigenen Weg. Und das ist das Durchsetzen.
Finde ich ein sehr, sehr, sehr schönes bildliches Beispiel. Und hier nochmal an der Stelle, solche Beispiele, finde ich, helfen immer so, um da so ein eigenes Verständnis von zu bekommen. Und trotzdem würde ich das jetzt gerne noch so voll aufdröseln aus der Kindererziehungs-, Hundeerziehungsperspektive, was da jetzt nochmal die Unterschiede sind, weil da natürlich noch viel mehr
Webinar. Eben,
ja, genau. Webinar. Also, warum man solche Beispiele, finde ich, machen darf und trotzdem nicht Kinder- und Hundeerziehung 1:1 übertragen wird. Webinar. Ich habe übrigens nie gesagt bekommen, wann ich zurück sein soll. Aber, also ich hatte da nie Regeln. So unterschiedlich kann Kindererziehung sein. Und ich brauchte auch nie Regeln. So wie es auch Hunde gibt.
Mich dem nie widersetzen.
Du konntest dich dem nie widersetzen?
Nee, weil ich bin ein Mädchen. Und meine Eltern hatten zu Recht Angst um mich. Das heißt, ich bin nie abends alleine nach Hause gegangen, sondern genau, ich wurde immer abgeholt. Das heißt, ich konnte halt nicht zu spät kommen. So.
Naja, später bin ich dann mit dem Fahrrad halt gefahren.
Ja, geht auf dem Dorf nicht. Da hätte ich 2 Stunden fahren müssen.
Genau, Stadtkind, also so vom Club schnell nach Hause mit dem Fahrrad und Pfefferspray in der Tasche oder so ging dann schon. Aber bei mir auch wegen Ängsten ich hätte nie etwas gemacht, was mich in Gefahr bringt. Und hatte aber auch keine Regeln von zu Hause, aber auch Eltern, die wussten, ich würde nie was machen, was mich in Gefahr bringt. So. Und da gibt es ja auch Hunde, wo das so ist, wo man nie etwas durchsetzen muss. Wenn man sagt, die kriegen das hin, die laufen nicht auf die Straße. Die kleben an mir, wenn wir hier da und da laufen. Da ist kein Problem, wenn ich einmal sage, komm mal zu mir ran, dann sind die da. Also auch diese Hunde gibt es ja.
Und ganz ehrlich, wenn es sich etabliert hat, dass das erst nach dem zweiten Mal passiert, also ein Kommando zweimal sagen, ist doch scheißegal, dann mach's halt zweimal.
Ist ja, wenn sonst alles stimmt komisch, und wenn sonst keine Sachen stimmt, in der Beziehung der Schieflage sind, wenn sonst keine Konflikte gibt, Güte, dann ruf halt noch mal ein bisschen strenger hinterher. Genau. Das könnte aber auch schon durchsetzen sein dann.
Genau.
Je nach Hund. Für die meisten nicht. Also das ist jetzt kein Empfehlung, aber wenn du so einen Mäusi hast. Okay. Mhm. Das wären jetzt erstmal so die Kommentare, die wir rausgesucht haben. Es gab natürlich noch viel mehr. Wir haben jetzt nicht alles.
Ach, richtig. Ja. Falls du dich noch mehr für dieses Thema interessierst, kann ich dir dahingehend die Aufzeichnung empfehlen vom Webinar Selbstbelohnendes Verhalten und was das für die Hundeerziehung bedeutet.
Sehr gut. Es gab noch viel mehr Kommentare, das sind jetzt so die, wir rausgesucht haben, wo wir irgendwie fachlich nochmal drauf eingehen wollten und Fragen beantworten wollen. Manche haben wir auch schon in der Kommentarspalte beantwortet. Wir freuen uns weiter, wenn ihr euch mit dem Podcast auseinandersetzt. Wir freuen uns weiter, aber auch über einfach nur liebe Nachrichten. Das tut auch manchmal einfach gut.
Und ja, das stimmt. Jetzt. Mal so nette Sachen und Markierungen, wie ihr wann den Podcast hört und so, das wäre ganz schön.
Ja. Und jetzt muss ich hier mal Schluss machen, weil ich muss in 7 Minuten zu einer Aufnahme für den Karnes-Podcast. Genau, da reden wir auch über ein sehr spannendes Thema heute und ich habe noch nichts gegessen. Also hier jetzt Schluss. Ja. Tschö. Mach's gut, Jenny. Bis dann.
Tschö.
Tschüss.